Ihr hört den Podcast Wissenschaften mit Nadine Zeitler. Schön, dass ihr dabei seid. Hier geht es um Wissenschaftskommunikation und spannende Themen, die mich interessieren und begeistern. Die Interviews sind teilweise Mitschnitte aus meinen Live-Radiosendungen oder fanden im Rahmen anderer Audiobeiträge statt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Urlaubszeit ist Reisezeit. Viele zieht es ans Meer zum Baden, Entspannen und Durchatmen. Doch wie geht es unseren Ozeanen eigentlich? In der heutigen Sendung Schutz der Meere, unser blaues Herz bewahren, schauen wir genauer hin. Wir sprechen über die UN-Ozeankonferenz, ein Treffen, das für die Zukunft unseres Planeten enorm wichtig ist. Warum? Weil ohne gesunde Meere auch unser eigenes Leben in Gefahr ist. Dr. Ina Knobloch ist bei mir zu Gast in der Sendung. Ina ist promovierte Biologin, Wissenschaftsjournalistin und Filmproduzentin und setzt sich seit Jahrzehnten für den Tropen- und Artenschutz ein. Die Meere machen rund 70% unserer Erdoberfläche aus und sind eines der wichtigsten Ökosysteme der Erde. Die Ozeane sind sozusagen das blaue Herz unseres Planeten. Sie geben uns Sauerstoff, Nahrung und beeinflussen unser Klima. Doch genau dieses Herz ist bedroht durch Plastikmüll, Ausbeutung und den Klimawandel. Jeden Tag ersticken Tiere an unserem Müll, Korallenriffe sterben ab und gigantische Müllstrudel wachsen mitten im Meer. Das muss sich ändern, besser gestern als heute, denn wie es unseren Meeren geht, betrifft uns alle. Die Biologin, Wissenschaftsjournalistin und Filmproduzentin Dr. Ina Knobloch ist bei mir zu Gast im Studio. Ja, herzlich willkommen, Ina, schön, dass du da bist.
Hallo Nadine, danke, dass du mich zu diesem super wichtigen Thema eingeladen hast für diese Sendung.
Sehr, sehr gerne. Aufschrei der Meere, was unsere Ozeane bedroht und wie wir sie schützen müssen, ist der Titel eines Buches, das du, Ina, zusammen mit Bestsellerautor und Aktivist Hannes Jenicke geschrieben hast, im Herbst 2019 veröffentlicht. Du setzt dich auch weiterhin unermüdlich für unsere Ozeane und unseren Planeten ein. Im Juni dieses Jahres hast du an der UN-Ozeankonferenz in Nizza in Frankreich teilgenommen. Und ja, vielleicht zum Einstieg, was ist denn die UN-Ozeankonferenz? Wer organisiert sie, wer nimmt teil und welche Bedeutung hat diese Konferenz?
Ja, danke Nadine. Die UN-Ozeankonferenz ist, wie der Name schon sagt, natürlich von den Vereinten Nationen organisiert, aber nicht alleine. Es ist auch nicht die erste Ozeankonferenz gewesen. Wir befinden uns im Moment in der UN-Dekade der Meere. Das war jetzt so die Mittelkonferenz sozusagen, also eine sehr, sehr bedeutende Konferenz, die diese Dekade, also 10 Jahre, dieses Schwerpunkts von den Vereinten Nationen auch zusammengefasst hat, was denn erreicht wurde. Und da ist echt kräftig noch was zu tun. Und das Besondere, weshalb ich auch diesen Bezug zu dieser Meereskonferenz in diesem Jahr hatte, ist, dass sie wird von Ländern, von 2 Ländern meist organisiert, findet alle 2 bis 3 Jahre statt. Das war jetzt, glaube ich, die dritte Konferenz, wird noch eine 4. und 5. geben. Und die Konferenz wurde von Costa Rica und Frankreich organisiert, in Nizza, also in Frankreich, ausgetragen. Und du weißt das und viele wissen es auch, dass ich mich schon seit Jahrzehnten für und in Costa Rica engagiere, dort geforscht habe, auch immer wieder Forschungsprojekte durchführe, viele Medienprojekte gemacht habe, einen Verein zum Naturschutz gegründet habe. Und Costa Rica heißt ja reiche Küste. Und es ist der Reichtum der Natur, der Costa Rica diesen Namen gegeben hat, so sagt man heute auf jeden Fall. Und diese Küsten macht es aus, weshalb Costa Rica sich besonders darum kümmert. Es sind sehr viele Küstenlinien. Es hat 2 Küsten, genau wie Frankreich. Es ist der Pazifische Ozean und es ist der Atlantische Ozean. Und das ist ein ganz wichtiges Thema für Costa Rica. Und sie haben noch die Insel, die Kokosinsel. Das ist die Schatzinsel schlechthin. Das ist die Schatzinsel. Und sie haben dort bis zu Galapagos, einen der größten Meeresschutzgebiete, also den Eastern Pacific Seascape, ins Leben gerufen. Vor vielen Jahren schon. Das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Und sowas steht dann im Zentrum von solchen Konferenzen. Also da ging es um solche Schutzgebiete. Und das ist Costa Rica sehr, sehr wichtig. Der ganze Küstenschutz. Insgesamt, dass da andere Gesetze noch erlassen werden. Und eben, es kommen Länder zusammen, es kommen Naturschutzorganisationen zusammen, aber auch Konzerne, die sich engagieren. Das ist natürlich auch Greenwashing, ist natürlich auch irgendwo dabei. Aber das muss man entlarven und genauer hinschauen. Also es ist eine große Zusammenkunft von eigentlich von Menschen, die was Gutes erreichen wollen. Und von Deutschland wurde ein Forschungsschiff geschickt, die Meteor. Und Deutschland ist auch sehr engagiert im Meeresschutz und unser neuer Umweltminister auch. Da erzähle ich dann gleich noch ein bisschen mehr dazu. Aber das sind so die Eckdaten von der UN-Meereskonferenz, die wirklich ein sehr, sehr großes Ereignis in Nizza war. Ich habe da täglich berichtet für einen privaten Sender und es war sehr spannend.
Was wird denn da besprochen bei so einer Konferenz konkret, dass du uns mal einen kurzen Einblick gibst?
Ja, also es sind sehr viele Panels. Wir haben auch zwei verschiedene Bereiche bei diesen Konferenzen. Einer ist ein öffentlicher Bereich, da kann sich jeder dazu anmelden und dann auch teilnehmen. Das ist, finde ich, auch ganz wichtig, dass eben es nicht nur in diesem engen Fachkreis bleibt und die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Also alle Bewohner von Nizza, aber auch Besucher, Touristen und wer auch immer sich dafür interessiert hat, konnte an dieser Konferenz in gewisser Weise teilhaben. Das waren dann eben öffentliche Panels, wo auch diskutiert wurde, aber wo keine Beschlüsse gefasst wurden. Dazu gab es einen anderen Bereich, und es war ein geschlossener Bereich, wo wirklich ganz hart verhandelt wurde. Da sitzen dann die großen NGOs und kleinere NGOs zusammen, mit den Vertretern von Ländern, von Außenministern, von Präsidenten, von Umweltministern, und es werden eben Forderungen gestellt und was jetzt erreicht wurde. Ein Beispiel, ein großes Thema, wo auch Deutschland sehr engagiert ist, also viel mehr als in den letzten Jahren, ist gegen den Tiefseebergbau. Ja, also es klingt alles ein bisschen komisch mit Bergbau, damit ist aber eigentlich nur gemeint, eben den Meeresboden auszuplündern. Und es gibt ja auch Berge in den Meeren, die dann oft in Inseln gipfeln, aber unten drunter sind dann Berge. Es gibt auch Berge, die man gar nicht sieht, wo die Spitze nicht rauskommt, aber es gibt auch einfach den Tiefseegrund, der gar kein Berg ist, der da ist dann aber auch mit gemeint. Also es ist ja wie auch bei uns sonst, wenn was unter Tage, über Tage, im Grunde genommen ist das alles unter Bergbau subsumiert, und so ist das dort auch. Und da wollen sie zum Beispiel Manganknollen. Das ist ganz, ganz wichtig für die Industrie, auch andere seltene Mineralien und so weiter, die sie da aus dieser Tiefsee herausschaffen wollen und da ein großes Biotop natürlich dabei zerstören. Und wir wissen noch gar nicht, was da alles kreucht und fleucht und wie überhaupt dieses ganze Ökosystem funktioniert. Aber wir wollen es schon mal ausbeuten. Das ist sehr, sehr typisch. Und diese Eingriffe können gravierende Folgen haben. Also es wurde schon in vielen Bereichen gesagt, da gibt es keine Studien zu dir, das ist schadet. Sag ich, ja, es gibt gar keine Studien. Dann wird es gemacht, gerade weil das ist das Thema Geoengineering, dass dieser Bereich fällt. Und am Ende wurden eben gravierende Störungen im Ökosystem, das wie so ein Domino-Effekt dann auf weitere Ökosysteme hat, was sich da eben auf die Tierwelt, auf die Pflanzenwelt, auf die Fauna, also im Meer natürlich ähnlich, dann auswirkt und ganze Systeme kollabieren können. Und das ist natürlich dann am Ende des Tages auch, betrifft es die Menschen, die ja überwiegend auch vom Fisch leben, ganze Länder leben vom Fischfang, und wir schöpfen, also wir beuten die Meere aus, ist unglaublich.
Ja, absolut, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Und was du gerade gesagt hast, soweit ich weiß, ist ja zum Beispiel die Tiefsee oder generell das Meer noch gar nicht so erforscht, ne? Genau, du hast gesagt, aber...
Das war genau der Punkt, den ich angesprochen habe, ja, und ich habe den Erfolg, glaube ich, nicht zu Ende gebracht gehabt. Vor einigen Jahren in Porto, bei der letzten Konferenz, da waren das nur so ein Dutzend Staaten oder ein bisschen mehr, die sich entschieden gegen den Tiefseebergbau ausgesprochen haben. Und jetzt waren es schon, ich glaube, es ist 5-6-fache davon. Also es nimmt zu, also dieses reicht noch nicht, was wir an Ländern haben, die sich entschieden dagegen ausgesprochen haben. Aber ich fand es ein sehr starkes Signal von Deutschland, wie wir da auf der Meteor, dem Forschungsschiff, standen. Und das hat der Minister, unser neuer Umweltminister Carsten Schneider, initiiert, dass No, das Nein zum Tiefseebergbau mit einem Zeichen, einem X, passend zu Radio X. Mit
den genau.
Unterarmen. Wir standen an der Reling und die Fotografen standen unten. Und das war also sehr gewichtige Fraktion, die oben stand. Also zum Teil war eine Presse, war sehr, sehr limitiert, was an Presse kommen durfte überhaupt. Sehr viele hochkarätige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Hier natürlich vom Senckenberg ganz tolle, sehr, sehr engagierte Frauen vor allen Dingen, die sich unglaublich in dieses Thema reingefuchst haben mit vielen Details, Forschungen. Das ist ja sehr weitreichend. Das Gebiet ist ja nicht nur den Boden zu erforschen von der Tiefsee. Das sind ja auch viele Partikel, die wechseln, viele Tiere, die wechseln, viele Algen, die wechseln, die Meeresschichten. Da gibt es eine ganze Menge zu untersuchen und die eben sehr sich engagieren, dass das gestoppt wird, wie eben in vielen anderen Bereichen auch. Da gibt es dann auch einen Zusammenschluss von verschiedenen Forschungsgruppen, die sich zu diesem Thema engagieren. Da gibt es eine internationale Law Group, also Juristengruppe, die für NGOs und andere dann solche Aufgaben übernimmt, um tatsächlich dann auch zu klagen. Also das haben die mehrfach auch schon erfolgreich getan. Und da ist eben dieses Thema Tiefseebergbau ist auch ganz groß auf der Agenda, weil es Länder betrifft, die eben gar nicht davon profitieren, sondern darunter leiden dann, wenn das vor ihren Küsten getan wird. Das wird zwar dann in internationalen Gewässern, wo die Claims auch schon wie so bei so Goldgräbern, also Claims abgesteckt, wo das dann geschafft wird. Es hat Deutschland auch Claims da für die Tiefsee und hat sich aber da jetzt dagegen entschieden und es wird geforscht. Und vor ein paar Tagen erst ist es dann ja auch öffentlich geworden, dass er im Marianengraben so tief wie noch nie mit Kameras heruntergekommen sind und ein unglaubliches Leben dort vorgefunden haben. Das hat dann sehr viele überrascht. Das sind nicht nur winzige Zooplankton, was dort vorhanden ist, sondern schon größere Muscheln und Würmer, die sich auf eine ganz besondere Weise ernähren. Das ist, nennt sich das Chemotrophie, die also für sich praktisch von chemischen Partikeln ernähren, aus denen sie Energie ziehen können, um das mal vereinfacht zu sagen. Dass dieser ganze Prozess ist überhaupt noch nicht erforscht. Also es gibt den Photosynthese-Prozess, der ja sehr gut erzeugt, der Zitronenzyklus, also diese Stoffwechselprozesse, die gut erforscht sind. Aber das, also diese Chemosynthese, kann noch gar nicht erforscht werden. Kann ja auch wirklich von großem Interesse für die Menschheit sein, wie da Energie produziert wird von diesen exotischen Wesen aus der Tiefsee.
Ja, absolut. Wie hast du insgesamt die UN-Ozeankonferenz erlebt? Was waren so deine Eindrücke?
Es war wirklich ein großer Spirit da auf dieser Konferenz. Okay. Hat das gemerkt, dass da viele Menschen zusammenkommen, die jährlich was bewirken wollen. Mhm. Und zwar alle Altersschichten. Es waren sehr viele auch junge, ich meine, ich rede jetzt nicht von den Besucherinnen und Besuchern, das war auch sehr, also war viel für Kinder auch und also da waren auch natürlich auch alle Altersschichten, aber die sich wirklich engagiert haben, die was getan haben. Da waren sehr junge Praktikantinnen und Praktikanten, die sagten, das müssen wir anpacken und unter den Forschenden sowieso auch junge Menschen, aber auch unter Politikerinnen und Politikern. Also da war ganz viel Spirit da und auch dieser Zeitdruck zu spüren, dass wir dann keine Zeit zu verlieren haben. Es geht letztendlich um die Menschen und das spüren wir, was wir, also du hast es am Anfang angesprochen, wir sind jetzt am Ozean, was der uns allein gibt, wenn wir nur da sind, wenn wir nur ihn um uns spüren und ihn nur als Erholung. Aber das ist ja, fühlt sich an wie ein nice to have, aber es wirkt sich tatsächlich dann auch über die Psyche auf unsere physische Gesundheit aus, wenn wir uns an so einem sauberen Strand mit schönen Meer und Wellen darin bewegen können, mit ihm bewegen können, das Einatmen, diese salzige Luft, die voll Sauerstoff aus dem Meer ist. Aber es gibt noch ganz, ganz viele andere Aspekte, die wirklich ins Eingemachte gehen.
Ja, da sprechen wir auf jeden Fall gleich auch drüber. Wenn wir ans Meer denken, denken wir an Weite, Freiheit, Natur. Doch ein Blick unter die Wasseroberfläche zeigt, unsere Meere sind inzwischen riesige Müllkippen. Vor allem Plastik ist zur größten Bedrohung für Meerestiere geworden. Aber nicht nur das, der Klimawandel führt zu steigenden Wassertemperaturen, sowohl in Flüssen als auch in Meeren. Das Mittelmeer beispielsweise erwärmt sich besonders schnell. Dadurch vermehren sich Algen und nehmen den Tieren den Sauerstoff. Und auch der Mensch ist eine Bedrohung für die Meere, wie Ina vorhin schon gesagt hat, unter anderem durch Ausbeutung fossiler Brennstoffe wie Öl oder Gas, aber auch die Überfischung. Und zum Beispiel soll vor der Nordseeinsel Borkum ein riesiges neues Gasfeld erschlossen werden, direkt im UNESCO-Welterbe Wattenmeer. Für mich unvorstellbar und der absolute Wahnsinn. Das Land Niedersachsen hat die Genehmigung für die Bohrung und Erdgasförderung bereits erteilt. Das niederländische Unternehmen One Dias bohrt bereits ca. 20 Kilometer von Borkum entfernt nach Erdgas. Aber das ist für mich die gute Nachricht, der Widerstand ist groß. Das Verwaltungsgericht Oldenburg hat jüngst dem Eilantrag der Deutschen Umwelthilfe gegen die Verlegung eines Stromkabels zur geplanten Gasplattform stattgegeben. Und der Protest geht auch weiter. Vom 4. bis zum 7. September organisiert Fridays for Future gemeinsam mit der Deutschen Umwelthilfe und BewohnerInnen Borkums ein Protest- und Bildungscamp auf der Insel. Ja, es bleibt also zu hoffen, dass die Gasförderung gestoppt wird, denn die artenreiche Tier- und Pflanzenwelt im Wattenmeer ist durch die Gasförderung massiv gefährdet. Seehunde und Kegelrobben beispielsweise werden durch die Bohrgeräusche im Wasser orientierungslos. Ja, Ina, erkläre uns doch nochmal an ein paar anderen Beispielen, was unsere Ozeane konkret bedroht, also welchen Einfluss bestimmte Faktoren auf unsere Meere haben.
Kürzer wäre es, liebe Nadine, wenn ich erklären würde, welche Faktoren nicht das Meer bedrohen. Ich mache mal jetzt mal einen kurzen Rundumschlag. Das Plastik hast du schon angesprochen, die Ölbohrung, die Gasbohrung hast du angesprochen. Aber tatsächlich auch nachhaltig, es ist nicht perfekt. Selbst die Windräder beeinträchtigen die Meeresfauna. Die Fische sind da so gut wie gar nicht mehr vorhanden. Das ist noch gar nicht so genau erforscht. Also es hat alles so einen kleinen Haken. Aber die großen Dinge sind, Plastik ist wirklich enorm, enorm. Und es nimmt zu und zu. Und darum geht es in den Verhandlungen. Und da ist es zu keinem Schluss gekommen. Das war auch ein wichtiges Thema eben bei dieser UN-Meereskonferenz in Nizza. Wie kann man diese Plastikflut begrenzen? Wir verschippern ja unseren Müll nach wie vor noch sonst wohin. Dann landet er gerne in den Flüssen und dann natürlich im Meer. Und die Plastikproduktion nimmt laut Hochrechnung in den nächsten Jahren nochmal um, ich weiß nicht, 7,5 Tonnen täglich so ungefähr, 7,5 Millionen Tonnen nimmt es in den nächsten 2 Jahren nochmal zu, die Produktion allein. Und es geht um eine Begrenzung der Plastikproduktion, das ist eine der Forderungen. Das andere ist, was ein riesiges Problem ist, sind die polyfluorierten Acrylsubstanzen. Also polyfluorierte Stoffe, halogenierte Stoffe, FAS genannt, polyfluorierte Acrylsubstanzen, deswegen FAS, ist in Varianten von hunderten von verschiedenen Varianten in allem Möglichen vorhanden. Wir hatten früher erfolgreich gegen die FCKWs gekämpft, als Naturschutzorganisation. In den Medien haben wir entlarvende Berichte dazu gebracht, wie kanzerogen diese Substanzen sind, wie schädlich sie sind für das Ozonloch, aber auch für die Klimaerwärmung. Sie sind also 10.000 Mal schlimmer als CO2 und sind ja Ewigkeitschemikalien, für die es eben keinen natürlichen Vorgang gibt, der diese Chemikalien entschärft, sozusagen aufnimmt wie CO2. Pflanzen nehmen CO2 auf. Aber diese polyfluorierten Acrylsubstanzen eben nichts. Und das ist das Gleiche im Grunde wie die FCKWs in Grün. Es ist eine lange Kohlenwasserstoffkette, wo dazu noch Halogene, so Fluor und Chlor und Zeugs, das nennt man Halogene, die dann noch irgendwie dranhängen. Und das ist hochgefährlich. Die sind ein bisschen stabiler. Deswegen möchte man erstmal diese Substanzen verbieten in allen möglichen Stoffen, die für die Freizeit dienen. Aber auch ganz wichtig in der Ernährung, ja. Diese Plastiken sind nicht sind etwas länger haltbar, aber viel, viel schädlicher, sind vielleicht ein bisschen biegsamer, dafür ist es drin. Und dann gibt es nochmal Bisphenole, das gehört auch in diese Gruppe rein, die dann auch noch hormonaktiv sind. Also das sind, er sagt, die wirken sich zunächst auf die Fauna im Meer aus, also es gibt Schildkröten, Bilder von Schildkröten auch mit Strohhalm in der Nase, also wirklich ergreifende Bilder und von toten Walen, die angespült wurden und deren Mägen gefüllt sind mit Plastikmüll. Also solche dramatischen Bilder gibt es in Hülle und Fülle und plastikvermüllte Strände und so weiter. Aber das Plastik zersetzt sich auch und auch direkt wird Mikroplastik in die Meere eingetragen und es landet am Ende in unserem Hirn, in unserem Magen, in unserem Körper. Und der Krebs bei Menschen in jungen Jahren hat dramatisch zugenommen. Und einfach das abzutun, ja, wir fangen früher mit der Früherkennung an. Also das ist ja wirklich absurd, dass dann halt junge Menschen früher das erkannt wird, ist schon ganz schön. Aber wir müssen doch das abschaffen, was zu dieser Erkrankung führt zunächst. Das ist ja autoimmun gesteuert. Und das sind natürlich viele Gifte in der Umwelt. Und es dazu gehören auch diese Substanzen. Also diese Plastiken sind in vieler Hinsicht hochgefährlich für uns Menschen am Ende des Tages und natürlich für die Meere. Beim Bau. Ja, also Bau wird gefördert ohne Ende. Was braucht man zum Bau? Ja, Zement. Das ist ein ganz großer Faktor, Klimafaktor. Sehr viel CO2-Ausstoß beim Zement. Aber was noch? Sand, ja. Sandraub ist ein Riesenthema. Überall in der Welt wird von Küsten Sand abgesaugt, weil sie den zum Bau brauchen. Der Sahara-Sand, das sehen wir vielleicht mit dem bloßen Auge nicht so und das spüren wir vielleicht auch nicht so. Die Körnchen haben eine andere Form, die eignen sich nicht so gut zum Bauen. Gier, sage ich mal, Gold. Goldpreis steigt und steigt und steigt und damit auch die Quecksilberkonzentration in den Meeren. Für den Goldabbau wird im Wesentlichen noch sehr viel Quecksilber gebraucht. In fast allen Minen und im Amazonas, der ganze Amazonas ist schon vor der Regenwald, das verseucht, der rund um das Amazonas-Delta ist von diesem Quecksilber. Und das landet natürlich auch am Ende der Nahrungskette wieder beim Menschen. Es wurde auch schon längst nachgewiesen. Die Schifffahrt ist auch ein großes Problem. A, durch die Verlärmung der Meere. Das heißt, vor allen Dingen die großen Meeresbewohner, die Meeressäuger, Wale und Delfine, werden orientierungslos durch unheimlichen Lärm im Ozean. Also die sind sehr, sehr sensibel, die verständigen sich ja. Es gibt eine Wale, können Sprache der Wale, also sie verständigen sich über Geräusche oder man kann auch sagen Gesang der Wale. Das wird auch von Forschern aufgenommen und abgespielt. Es klingt ganz fantastisch und das ist natürlich führt das zu enormen Störungen und die werden dann orientierungslos und da werden ganze Flotten von Walen angespült an die Strände. Und nicht nur Wale sind davon betroffen, natürlich auch Delfine und andere. Dann ist das, was die Schifffahrt an Schweröl in das Meer lässt oder beim Schiffsantrieb, ist ein Riesenproblem. Dann ist zusätzlich bei den großen Kreuzfahrtschiffen vor allen Dingen, was die in die Meere entlassen, das ist außerhalb dieser 12-Meilen-Zone in einem gewissen Rahmen nämlich erlaubt. Also einerseits das Schwarzwasser, ich meine, man muss sich vorstellen, 10.000 Leute gehen ja mal ziemlich oft auf Toilette, die mal so kleine Klimakläranlagen haben, die an Bord, aber trotzdem ist das eine komplette Überdüngung an der Stelle und sozusagen sogenannte Bioabfälle. Das heißt, die Reste vom Buffet, die werden auch klein gehäckselt ins Meer gekippt. Eine komplette Überdüngung an den Stellen, die auch schon große Auswirkungen hat. Also ich könnte das endlos fortsetzen. Wir würden noch morgen früh da sitzen. Von der Kleidung, Ernährung. Also ich habe jetzt ja gar nicht erzählt von den Aquafarmen und vielen anderen Substanzen, die eingetragen werden. Und ich glaube, ich möchte auch nicht jedem jetzt hier den Appetit verderben für den Abend. Aber es gibt tolle Ansätze. Es gibt auch Lösungen für alles. Aber das ist vielleicht für die Großkonzerne da etwas weniger Profit.
Ja, absolut. Danke für die ausführlichen Ausführungen auf jeden Fall. Und Stichwort Plastikmüll in den Ozeanen. Also wie wirkt sich denn Plastikmüll auf Meerestiere aus? Beziehungsweise welche Meerestiere sind besonders gefährdet?
Ja, es ist ein bisschen unterschiedlich, welche Plastik ich betrachte. Also Fischernetze sind ja im Wesentlichen auch aus Plastik hergestellt, Nylon. und darin verheddern sich alle möglichen Tiere in den sogenannten Geisternetzen. Das heißt, das sind alte Fischernetze oder die war der Fang zu schwer oder ganz oft sie werden erwischt in Schutzgebieten, dann kappen die lieber ihre Schleppnetze oder illegalen Fangnetze, als sich dann dabei praktisch erwischen zu lassen. Danach ist es ja nicht mehr dokumentierbar, wenn sie das machen. Das ist sehr, sehr schwer. Also lassen sie das einfach, schneiden es einfach ab und lassen das dann ab. Und dann hängt das irgendwo auf irgendwelchen Riffen und da verheddern sich alle möglichen. Also Fische, Schildkröten, aber auch Delfine und Wale können sich da drin verheddern und kommen dann nicht mehr raus. Dann haben wir eben Plastikflaschen, Kleinteile, sonstiges, was ins Beuteschema passt bei bestimmten Tieren. Da sind vor allem Schildkröten betroffen und Pottwale, die Tintenfische, mit Tintenfischen, also wird das leicht verwechselt von den Tieren, ne? So schwimmende Plastiktüte oder ähnliches. Oder eben bei den Schildkröten, die sehr viel Quallen fressen, was auch so ein Gleichgewicht dann eben herstellt in den Meeren. Dann denken die, das ist eine Qualle, so ein schönes buntes Plastikmistzeug. Und das sind so die Hauptprobleme, sind auch viele andere bei kleineren Plastikteilen. Das wird ja dann irgendwie zerrieben und das sind kleine Teile. Das fressen dann auch alle möglichen anderen Tiere und im Mikroplastik sowieso. Und über die Nahrungskette kommt es ja dann sowieso in die großen Tiere, die am Ende der Nahrungskette stehen, wieder hinein. Oder es landet bei uns im Magen. Also Mikroplastik hat man auch schon in Muscheln gefunden, in allen möglichen Kleinsttieren auch. Selbst im Marianengraben hatte man dann dieses Plastik gefunden, Großplastik und Mikroplastik. Und das gibt's ja neue Forschung, das landet bei uns im Körper überall, selbst ins Hirn wandert dieses Mikroplastik. Das ist ganz gruselig. Und das kann man natürlich überhaupt nicht mehr entfernen.
Mhm. Genau, weil meine nächste Frage hast du damit eigentlich auch schon beantwortet, nämlich inwiefern die Zerstörung der Meere auch uns Menschen bedroht. Stichwort Mikroplastik hast du gerade angesprochen. Also nicht nur die Tiere, die bedroht sind, sondern auch wir Menschen. Und ich würde gerne ein paar Eckdaten zum Thema Plastikmüll noch nennen. Und zwar, du hast vorhin auch schon einige Zahlen genannt. Vor allem Plastik ist zur größten Bedrohung, wie wir jetzt schon auch betont haben, für Meerestiere geworden. Geschätzte 100 Millionen Tonnen Plastik schwimmen aktuell in unseren Ozeanen. Das Problem, Plastik benötigt je nach Art und Größe mehrere 100 bis 1000 Jahre, um sich im Meer zu zersetzen. Also das dauert wirklich sehr, sehr lange. Bis dahin zerfällt Plastik lediglich in immer kleinere Partikel und auch als Mikroplastik dann angereichert. Haben wir immer mehr Mikroplastik in den Meeren, wie Ina auch gerade schon gesagt hat. Und ein Beispiel, eine Plastikflasche kann bis zu 450 Jahre brauchen, um vollständig abgebaut zu werden. Also als ich die Zahl rausgesucht habe, habe ich gedacht, Wahnsinn. Pro Jahr kommen etwa 19 Millionen Tonnen Plastikmüll in unsere Ozeane und Gewässer dazu. Und wenn das so weitergeht, könnte es 2050 nach Gewicht berechnet mehr Plastik im Meer geben als Fische. Also da musste ich sehr schlucken und auch jetzt, wo ich es nochmal genannt habe. Und da habe ich weiter recherchiert und mich gefragt, woher kommt all der Plastikmüll eigentlich in unseren Meeren? Also Plastik gelangt hauptsächlich von Land aus über Flüsse in die Meere. Dies passiert vor allem in Ländern, in denen die Abfallentsorgung nicht ausreichend funktioniert. Und die häufigsten Abfälle im Meer sind Einwegplastikprodukte und Verpackungen. Ja, Ina, Stichwort Mikroplastik, da hast du gerade schon gesagt, wie gefährlich das ist, dass es letztendlich bei uns überall ist. Also mich hat gerade die Tatsache sehr erschrocken, dass du gesagt hast, es landet sogar bei uns im Gehirn, also wirklich im ganzen Körper. Plastikmüll ist damit eine echte Bedrohung für Meerestiere und auch für uns Menschen. Also vielleicht kennen auch einige von euch das Bild von einer Meeresschildkröte, die einen Plastikstrohhalm in der Nase stecken hatte. Das ging ja vor einigen Jahren mal in den sozialen Medien viral. Das fand ich sehr, sehr erschreckend. Das hat doch einige auch aufgerüttelt sozusagen. Oder auch Bilder von riesigen Müllstrudeln im Ozean. Das macht mich wirklich fassungslos, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Ina, was muss denn oder was kann getan werden, damit wir insgesamt weniger Plastik in den Meeren haben?
Ja, also dafür sind solche Konferenzen eben wirklich wichtig, wo international aus der ganzen Welt eben die Menschen zusammenkommen. Und zu diesem Thema, das so wichtig ist, dass jetzt auch das haben die Länder erkannt, wie wichtig das ist, konnte man aber noch keinen allgemeinen Abschluss, keine allgemeine Vereinbarung finden für die wichtigen Forderungen. Und morgen wird deswegen verlängert. Das ist schon lange beschlossen. Morgen geht es weiter in die nächste Runde in Genf. Da sitzen die Länder und die Vertreter auch von Organisationen, von NGOs und Wissenschaftler wieder zusammen. 9 Tage lang, um endlich zu einem vernünftigen Abschluss zu kommen, weil die Lobby der Plastikindustrie ist gigantisch. Und die Forderungen sind sehr, sehr vernünftig. Und das Einzige, wo wir wirklich ein Stückchen vorankommen, gelöst ist es damit immer noch nicht, weil wir stecken da schon so tief in dieser Krise drin, die seit Jahrzehnten bekannt ist. Wirklich seit Jahrzehnten. Und es ist das Gleiche, es ist genau das, was wir immer gesagt haben. Und es ist eingetreten, es ist eingetreten, es ist eingetreten. Und es passiert nichts, 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 sondern mehr Plastik, sogar viel mehr Plastik. Und das ist natürlich auch an uns allen. Einwegplastik ist ein ganz großer Faktor. Leute, geht nicht an den Main mit Einwegmüll und lasst es da liegen, ja. Auch wenn es in die Mülltonne steckt, es kommen Krähen, die holen es vielleicht wieder raus. Es fliegt in den Main und es fliegt ins Meer. Das ist ein Riesenfaktor geworden, dieses Takeaway in diesen Plastikverpackungen. Und natürlich die Getränkeindustrie ist ein ganz, ganz großer Faktor. So, die Forderung ist, dass erstens weniger Plastik produziert wird und das geht nur über ein Moratorium der Plastikmenge, die produziert werden darf. Dagegen wehrt sich natürlich die Industrielobby. Das ist ganz, ganz klar. Und natürlich müssen die dafür dann auch zur Kasse gebeten werden, dass das alles bezahlt werden kann, auch Entsorgungen und so weiter, Schäden, die davon kommen. Das wird ja auf uns Steuerzahler abgewälzt. Mir ist es lieber, die Leute zahlen es über das Plastik, das sie kaufen. Das tun sie ja freiwillig. Das ist eine freiwillige Entscheidung. Ich kann mich nicht davon entziehen. Das ist dann eben die Sozialisierung von den Kollateralschäden, die entstehen. Das ist nicht in Ordnung. Wir müssen es adressieren an die Verursacher. Und das ist eben auch eine der Forderungen, die gestellt wird in diesen Tagen. Und das Nächste ist, was ich eben schon angesprochen habe, mit den polyfluorierten Acrylsubstanzen. Es ist eben, dass diese Gefahrenstoffe, diese hormonähnlichen Stoffe und auch Giftstoffe, also diese Halogene, die man ja sonst auch braucht, und Zusystem, Natriumchlorid, Salz, also das ist ja alles ein bisschen schwierig in der Natur, aber wenn es dann eben so gebunden ist an diese Substanzen dran, dann kann es sehr schnell ein toxischer Stoff werden, der hochkanzerogen ist, alles lange nachgewiesen. Und da wird eben dafür gekämpft, dass diese Stoffe verboten werden, jedenfalls in dem größten Teil, in jeglichen Kinderspielzeug sowieso, aber auch allen Plastik, das mit Lebensmitteln in Kontakt kommt und höchstens noch für extrem belastete Plastikbereiche in Frage kommt. Ich meine zum Beispiel Unterseekabel, die müssen halt schon ordentlich isoliert sein. Und wenn das dann länger hält, okay, das ist dann zu akzeptieren, wenn es keine andere Lösung gibt derweil. Aber es gibt ja tolle neue Lösungen auch, die werden ja wenig diskutiert. Die spielen aber dann auch in so einer Konferenz eine Rolle. Es gibt verschiedenste Methoden, aus Biomüll Plastik herzustellen, der dann auch abbaubar ist, ja, der eben nicht lange verweilt. Das hat den Nachteil, man kann es eben nicht nehmen für solche harten Bedingungen, weil dann löst er sich halt auf. Das geht natürlich nicht für Unterseekabel. Das heißt, das ganz verbieten ist auch nicht deren Anliegen, aber in ganz, ganz vielen Bereichen kann es den heutigen Plastik ersetzen, ja. Auch in der Kleidungsindustrie haben wir ja ganz, ganz viel Plastik.
Ja.
Und das darf man nicht vergessen. Und das könnte komplett durch diesen nachhaltigen Plastik ersetzt werden. Das ist aus, es gibt eine Firma, die macht das aus Maisabfallstoffen, eine Firma, die macht das komplett aus Biomüll Plastik herstellen. Ja, ist nicht so kompliziert.
Mhm. Ist das auch ein Ergebnis der UN-Ozeankonferenz? Beziehungsweise ich habe mich gefragt, also nochmal einen Bogen zurück. Es wird ja ein Aktionsplan beschlossen, also Richtung Fortschritt für den Meeresschutz. Was wird denn da genau festgehalten?
Also ja, da werden genau solche Dinge
genau
festgehalten.
Okay.
Also solche Schritte, eben ein Limit von der Produktionsmenge. Mhm. Ja, es ist leider noch nicht beschlossen, deswegen haben wir jetzt ja die Folgekonferenz.
Okay. Ja.
Weil sich die Plastik herstellende Industrie dagegen wandert, die wollen immer Kreislaufwirtschaft. Das ist fatal. Es kommt eben, der Kreislauf ist am Ende das Meer, ja. Das ist ich meine, Töpfner hat da mehrfach da ausgezeichnet bekommen. Es war ja auch sicher gut gemeint mit dem dualen System, aber das war klar, wer irgendwie das kleine 1x1 beherrscht hat, der konnte sich ausrechnen, dass bei diesen Unmengen das nicht zu schaffen ist. Und man wusste ja längst, chemisch gesehen, dass ein Recycling nicht wirklich möglich ist bei vielen Produkten. Das heißt, ich kann aus einer recycelten Trinkflasche nicht wieder eine Trinkflasche herstellen. Das ist von der Lebensmittelhygiene sowieso verboten und die Eigenschaften beim Recycling sind dann eben auch nicht mehr so da. Und ich muss eine ganze Menge an toxischen Stoffen hinzugeben, damit ich wieder ein flexibles Plastik bekomme. Also das klingt zwar immer ganz toll, das Plastikrecycling, aber es geht nicht so. Und dann wird ja alles zusammengeschmissen, auch die halogenierten Plastiken, man kennt vor allen Dingen PVC, Polyvinylchlorid. Das Chlor ist ein Halogen. Und mit eben anderen Polyethylen enthält zum Beispiel kein Halogen und ist deswegen unproblematisch zu verbrennen. Da entstehen keine Giftstoffe dabei. Das ist dann auch nochmal der große Unterschied. Das ist wesentlich besser. Deswegen habe ich auch keine gelbe Tonne, weil es nicht gesichert ist, wo wirklich dann recycelt wird und ob das nicht irgendwie in solche südliche Länder exportiert wird, wo dann die Leute irgendwie es mühsam rausbringen. Das meiste dann doch irgendwo im Meer landet oder wo irgendwelche komischen Geschäfte gemacht werden. Also ich vermeide Plastik, wo es geht. Ich kaufe kein Fertiggerichte irgendwie. Mhm. Es ist halt so schon ein bisschen zu vermeiden. Entweder ich gehe essen oder ich koche selber. Fertig.
Ja. Also. Bist du denn grundsätzlich zufrieden mit den Ergebnissen der Meereskonferenz? Oder wie du
gerade? Nein, du bist nie zufrieden. Ja. Wirklich. Du siehst es schon seit Jahrzehnten, wo das hinführt. Und dann kommen solche schwachen Ergebnisse raus. Aber es hat wirklich, man hat das Gefühl gehabt, da ist schon Bewegung da, man erkennt das. Also war sehr, sehr lange war auch bei einer Fridays for Future Bewegung. Ich habe auch mit denen diskutiert. Wir müssen jetzt erstmal Stop Fossil machen und dann können wir das andere. Nee, Leute, so geht das nicht. Ne? Mhm. Also dann sind wir schon längst alle nicht mehr da. Das ist nicht, wir können nicht eins nach dem anderen und die Welt ist auch komplizierter. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und da sind eben jetzt auch viele junge Menschen dabei, die sagen ja, okay, hey, das geht so nicht. Ja, da müssen wir uns drum kümmern. Da müssen wir protestieren dagegen. Und da hat sich da auch die Industrie sehr schlank gemacht und fand das ganz prima, dass sie da irgendwie mit die Fridays for Future dafür protestiert haben, Stop Fossil und fertig. Und alles andere konnten sie weitermachen. Und das hat in diesen Jahren ziemlich auch einen Rückschlag gegeben. Wir haben das in Wellen gehabt. Wir waren sehr weit schon mal in den 80er, 90er Jahren mit den Verboten von den Substanzen. Du hast eben die Überdüngung, also besonders das Algenwachstum angesprochen. Das ist erstmal nicht so, dass die den Fischen dann Sauerstoff wegnimmt. Die produzieren Sauerstoff für die Fische. Aber wenn ich ein enormes, ja, alle Pflanzen produzieren Sauerstoff. Ja. Ne? Das Problem ist, und das hatten wir ja hier auch schon bei der Eutrophierung durch Phosphate. Dann wurden die Phosphate in den Waschmitteln verboten. Das war ein riesiger Kampf gewesen. Der wurde aber nur gewonnen, weil die Forschung, NGOs, und auch die Medien haben das Primetime gebracht, nicht nur als Nischending, ja. Und die Bilder gezeigt, die dramatischen Bilder von einem Bodensee, der überzogen war von den Algen. Das ist nämlich dann, wenn es so ein dichtes Wachstum ist, die kollabieren dann. Mhm. Dann fallen sie auf den Boden des Meeres oder des Sees und sind dann tot. Und tote Algen zersetzen sich und bei diesem Zersetzungsprozess wird dann den Fischen der Sauerstoff weggenommen.
Ah, okay, genau. Ja. Gut, dass du es nochmal erklärst, genau. So tief bin ich dann auf jeden Fall nicht drin. Also ich habe jetzt rausgehört, dass es definitiv noch nicht reicht, was die Politik macht. Also da ist auf jeden Fall noch mehr Handlungsspielraum. Und kann man denn irgendwie sicherstellen, dass jetzt zum Beispiel Abkommen oder Vereinbarungen der UN-Ozeankonferenz irgendwie umgesetzt werden? Also hat man da irgendwie einen Kontrollmechanismus?
Das wird schon kontrolliert und ich meine, die Staaten sitzen ja, es sind ja alles, Politik ist heute nicht mehr so einfach. Also wir sind in einer globalisierten Welt und wir sehen ja, wie an einzelnen Schrauben gedreht werden und dann kommt eine Kaskade und alle Planungen sind sowieso dahin, wenn Großmächte alles über den Haufen werfen, was eigentlich geplant war. Also das heißt, die Stellschrauben sind nicht so einfach, weil in anderen Ländern dann, das ist alles so vernetzt und man das nicht überall so genau kontrollieren kann. Aber man muss schon auch sich dann irgendwo vertrauen und das dann sehen, wenn es hier, wenn man sich hier nicht vertrauen kann, dann kann man sich ja auch bei anderen Handelsabkommen vielleicht nicht vertrauen. Also das ist, glaube ich, schon auch eine wichtige Basis dann, wenn man mit großen Ländern zusammenarbeitet oder auch mit kleinen Ländern. Also die muss man natürlich dann bevorzugen, sondern die haben schon auch ganz gute Lobby. Die kleinen Länder mittlerweile, das müsste noch stärker sein, aber sie werden ernst genommen und sie haben starke Organisationen, die sie unterstützen. Und das ist ja alles ein Geben und Nehmen in dieser Welt. Wir wollen ja auch Rückzugsorte haben, die noch fantastisch sind und schön sind. Wir wollen das saubere Meer haben. Wir wollen das alles haben, sauberes Wasser. Und das erkennen die Menschen langsam und die Politik auch. Und es ist klar, der Lobbyismus ist ein Riesenproblem. Wer unglaublich viel Kohle hat, der kann auch schöne Narrative schaffen, dass wir eben die Welt retten mit Plastik und so weiter, so ungefähr, ne? Mhm. Da gibt es also auch schöne Märchenerzählungen dazu, wie zu allen anderen eben auch. Man muss mal immer genau follow the money, genau hingucken. Und es gibt aber auch ganz tolle Entwicklungen in diesem Bereich, wie ich das gesagt habe. Da gibt es Unternehmen, gibt es ein ganz tolles deutsches Unternehmen, die das eben aus Biomüll machen. Und sowas ist, ich habe eher immer, es ist meine Art, dass ich solche Sachen hervorhebe, weil Positives dann Positives anzieht. Und das ist auch ein Hebel für die Politik. Die wollen ja auch positive Geschichten, ja. Also highlighte die positiven Geschichten und rede schon über die negativen. Aber dann hast du eine Lösung, ja.
Ja.
Und das ist, glaube ich, der Weg. Und du kannst das, die Plastikproduktion nicht von heute auf morgen stoppen, aber reduzieren und ein Limit finde ich schon mal einen guten Weg und die gefährlichen Substanzen verbieten. Wenn das erreicht wird jetzt in Genf, dann sind wir schon mal wirklich einen Schritt weiter.
Ja, absolut. Welche Verantwortung haben denn zum Beispiel Unternehmen wie die Schifffahrt, die Industrie oder auch die Fischerei?
Ja, riesige. Wir haben riesige Verantwortung dafür. Wobei ich dann tatsächlich sagen muss, das muss global gesehen werden. Hier in Deutschland ist es schon stärker zurückgegangen. Wir haben hier ein Problem mit dem Lachs. Also Lachs ist ja sehr, sehr beliebt und viele wissen das noch nicht, wie brutal eben der Lachs gehalten wird. Das heißt dann auch, es ist ja nachhaltige Fischerei. Aber das geht nicht. Also wie diese Tiere aussehen, das ist ganz brutal in diesen Aquafarmen. Und dann kommen diese ganzen Substanzen, die eben in diese Aquafarmen hineingeworfen werden. Das ist ja nicht ein geschlossener Behälter, sondern das ist ja offen im Grunde genommen. Die werden ja so von Netzen umgeben. Die bekommen ganz viele Antibiotika, die bekommen ganz viele Medikamente und dann auch werden sie mit geschredderten, schrecklichen anderen Tieren gefüttert und viel zu eng gehalten, sodass sie sich gegenseitig verletzen und dann entzündet sich, dann bekommen sie wieder Medikamente und das alles geht, die ganzen Reste gehen dann ins Meer. Das ist absoluter Wahnsinn. Also dieser Hunger dann auf diese Meerestiere in einem in luxuriösen Umfang, das ist einfach überhaupt nicht zu rechtfertigen. Das heißt, sowas gemäßigt, das ist da, das gibt andere Länder, da wird noch viel, viel mehr also hineingeschlungen, möchte ich mal sagen.
Ja, ja. Also Meeresschutz geht uns alle an. Jeder von uns kann einen wichtigen Beitrag eben leisten. Also lasst uns heute auch damit beginnen. Ja, ich werde jetzt tatsächlich nochmal versuchen, ein Lied zu spielen. Tatsächlich habe ich hier im Studio keine Kontrollfunktion. Einfach mal so für euch. Wir fahren ja die Sendung live heute, Ina und ich. Und ich lasse mal unsere Fader oben zur Sicherheit. Aber ich würde gerne nochmal eine kurze Musik spielen. Wir versuchen es nochmal. Ja, bisher ist deutlich geworden, dass Meeresschutz für die Zukunft unseres Planeten enorm wichtig ist. Ohne gesunde Meere sind Tiere, Pflanzen und auch wir Menschen in Gefahr. Ina, kannst du uns dann vielleicht nochmal kurz auf den Punkt zusammenfassen, warum ist Meeresschutz besonders jetzt so wichtig?
Die Meere stehen vor einem Kipppunkt und am Ende des Tages ist es genau der Mensch, den es besonders betrifft. Das heißt, ohne die Meere, ohne lebendige Meere, also das Meer wird es ja weitergeben, auch wenn kein Leben mehr drin ist. Das ist ja eine Wassermasse in Bewegung, aber es ist ein perfekt ausgeklügeltes Ökosystem, das so, wie es funktioniert, essentiell ist für das Überleben der Menschheit. So einfach ist das.
Ja, absolut. Und was muss denn zum Beispiel passieren? Ich hatte vorhin die Zahl 2050 angesprochen, damit wir auch bis zu diesem Zeitpunkt und auch darüber hinaus noch gesunde Meere haben.
Es gibt eine ganze Kaskade von Maßnahmen, die getroffen werden müssen. Und das gesagt, also ganz wichtig ist, keine Giftstoffe mehr, also keine, das Reduktion, wirklich ganz harte Maßnahmen, die durchgesetzt werden müssen, Regularien für die Industrie, die sich dann vielleicht auf die Preise auswirken, aber sie nicht sozialisiert werden, dass alle dafür bezahlen, sondern die diesen Konsum eben haben. Das muss gemacht werden, weil sonst wird der Preis noch viel höher sein. Meere sind unglaublich regenerativ, das ist die positive Nachricht. Das heißt, wenn man Maßnahmen ergreift, dann fruchtet das auch so relativ schnell. Das heißt ja auch nicht, dass überhaupt nicht mehr gefischt werden darf. Wir müssen die Meere begreifen wie einen lebendigen Organismus, der uns immer etwas abgibt.
Ja, jetzt habe ich geschlafen, weil ich jemanden noch mal kontrolliert habe, genau. Und du hast vorhin noch angesprochen, jeder Einzelne von uns kann ja definitiv auch was tun. Stichwort weniger Plastik auch zu kaufen und auch zu verwenden. Gibt es noch etwas, was wir tun können als wirklich Zivilpersonen?
Ja, natürlich. Es hängt in allen Bereichen. Wir können bei der Ernährung drauf achten, selbstverständlich, wer Fisch isst. Zum Beispiel der WWF, aber auch andere Umweltorganisationen, die sich dem Meeresthema angenommen haben, haben Listen veröffentlicht, welche Fische man essen kann, die eben nicht vom Aussterben bedroht sind, die nicht von diesen Maßnahmen, wie jetzt bei dem Lachs habe ich es beschrieben, da gibt es dann auch bestimmte Zertifikate, die sind aber auch zweischneidig, aber da steht eine ganz gute Liste drauf und man sollte es eh nicht zu oft kommen. Also wenn, dann nachhaltig eben beim Konsum beim Fisch und auch bei der Kleidung muss man eben darauf achten, dass das eben etwas bessere Kleidung ist, die nicht in irgendeinem Billigland mit Kinderarbeit und den toxischsten Materialien hergestellt wurde, die dabei für gebraucht werden, um zu färben und was weiß ich was damit zu machen. Weitere Geschichten sind eben, wie ich gesagt habe, beim nachhaltigen hergestellten Plastik gibt es inzwischen. Also Nahrung, Ernährung, bei allem und natürlich Plastik verzichten überall. Keine Plastikflaschen, kein Einweggeschirr.
Okay. Ja, abschließend vielleicht, Ina, noch einen Satz, was du dir wirklich, also persönlich wünschst zum Schutz der Meere.
Ja, dass wir die Ozeane begreifen wie ein Lebewesen. Du hast das sehr schöne Bild aufgemacht von dem blauen Herz, ja. Mhm. Wir müssen das wie Adern und Venen, also wie dreckiges Blut und sauberes Blut, das herauskommt und wir wieder einatmen, das wieder in unser Grundwasser geht und das Dreckige fließt in die Meere über die Flüsse. Aber wenn es zu dreckig ist, dann kollabiert es.
Ja, und das wollen wir nicht. Das bleibt es auf jeden Fall zu verhindern. Vielen Dank, Ina, dass du heute hier im Studio warst. Ja, wir haben gesehen, dass es letztendlich an uns allen liegt. Weniger Plastik, keine Ausbeutung, nachhaltiger Fischkonsum und gesellschaftliches Engagement sind gefragt. Was wir heute entscheiden, bestimmt, ob auch kommende Generationen noch lebendige, artenreiche Meere erleben dürfen. Und das hoffen wir doch mal sehr. Rettet die Meere jetzt! Das war Wissen schaffen, der Podcast von und mit Nadine Zeitler. Bis zum nächsten Mal, bleibt wissbegierig.